Was mir halt extrem viel gebracht hat, auch wenn sich's blöd anhört, sind die zwei Verletzungen, die zwei großen Verletzungen mit den Kreuzbandrissen. Das war mit das Schwerste, was ich machen oder gemacht habe. Das war schon was sehr viel Energie geraubt hat, weil man eigentlich nicht in der mentalen Verfassung war, um es zu geben, aber man es trotzdem halt für die Mannschaft machen wollte. Für mich war so dieser Dosenöffner eigentlich so die EM 22 in England. Als wir da dann wieder zurück ins Land kamen und gespürt haben, krass, also wir haben wirklich so nachhaltig was bewegt und wir hoffen halt, dass das so auch auf den Liga-Alltag überschwappt. Das war total krass zu sehen.
Frauenfußball-Podcast mit Miriam Sinnow und Nina Potze. Präsentiert von Fuchs.
Der DFB-Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und es war auch schon mal wieder soweit. Samstag ging noch ganz entspannt los. Sonntag hat sowas von reingeknallt. Und damit sage ich hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frauenfußball-Podcast mit meiner Wenigkeit Nina Potzel und Miriam Sinnow.
Einen wunderschönen guten Tag, Nina. Es sind jetzt mindestens 10 Euro, die du mir zahlen musst für diese Floskel. Alter. Damit in eine Folge starten, ist schon hart.
Frauenfußball-Floskel.
Wow, unser neuer
oder
Podcast.
Floskel, dann bleiben wir bei FFP. Es ist ja aber wirklich so. Also,
ja,
wobei eigentlich
ja
letzte so richtig große Überraschungen hat es jetzt größtenteils nicht gegeben. Aber wie gesagt, der Sonntag war ja echt knallewild. Bevor wir da reinsteigen, haben wir ja sowieso ganz viele andere Dinge auf dem Schirm. Aber Miri, erstmal die Frage, wie geht's dir?
Danke, soweit geht's gut. Hier und da immer irgendwelche kleinen Baustellen, aber die gehören, glaube ich, dazu, zu diesem wilden Leben als Reporterin und Mutter. Ich sag's, wie es ist. Also, es wird nicht langweilig, aber hey, wer braucht schon Schlaf? Wann ist dieser Winter wieder zu Ende? Aber wir schaffen das alles und ich freue mich, dass wir jetzt hier sitzen und das eben noch alles schön analysieren können. Und on top will ich mich gar nicht so aus dem Fenster lehnen, weil du bist ja vor ein paar Tagen noch ein bisschen durch die Republik gegurkt für unser neuestes Interview. Habe ich recht?
Jawohl, das war ganz schön krass. Das Wochenende war ich in München eben unterwegs und damit schon so ein kleiner Teaser eben, um wen es möglicherweise gehen könnte. Es war total krass, mal wieder ein Interview vor Ort. Das hatten wir zuletzt mit Tommy Stroth, damals noch Trainer des VfL Wolfsburg. Und das finde ich immer ganz besonders aufregend, weil ich das ja nun wirklich auch nicht so richtig oft mache. Und damit der Technik das auch alles hinhauen muss und wie auch immer und so weiter und so fort. Und ob das dann menschlich irgendwie auch passt. Aber es war sehr, sehr fantastisch tatsächlich und das Wetter hat auch mitgespielt.
Das ist auch nicht selbstverständlich und ich wurde quasi so ein bisschen, na, ich will nicht sagen vertreten, aber du warst nicht alleine dort.
Genau, Nils von FUMS, aus dem FUMS-Team, ganz, ganz liebe Grüße, der ist auch mit dabei. Also nicht wundern, wenn ihr gleich eine etwas tiefere Stimme, auch noch eine andere, eine unbekannte Stimme hört.
Miri hat nicht gesoffen.
Aber genau, nicht, dass ihr euch wundert und ihr werdet es dann eben auch innerhalb des Interviews merken, wieso das der Fall ist und dass das alles seine Richtigkeit und seinen Sinn hat, dass eben nicht ich diese Frage gestellt habe.
Der spannt jetzt mal weiter. Ich wollte gerade sagen, wollen wir euch nicht weiter auf die Folter spannen. Es reicht dann jetzt auch mal mit dem Gequatsche. Ihr hattet die große Ehre, die Nationalmannschaftskapitänin zu treffen. Hier ist das Interview mit Julia Gwin.
Vom Feld ans Mikro.
Sie ist eine der bekanntesten deutschen Fußballerinnen, Schlüsselspielerin im Verein, Kapitänin der deutschen Nationalelf und als solche auch Teil des Festival of Football Captains von EA Sports FC 26. Vierfache deutsche Meisterin, letztes Jahr erstmals Doublesiegerin, Olympia-Bronze 2024, Vize-Europameisterin 2022, nominiert für den Ballon d'Or. Die Liste könnte weitergehen und sie wird in der Zukunft auf jeden Fall auch noch weitergehen. Hallo Julia Gwin.
Hi, ich freue mich, hier zu sein. Danke.
Ja, ich freue mich auch, dass wir hier sein können und dass du dir die Zeit genommen hast, dass das alles geklappt hat. Erstmal, die nächste englische Woche ist durch. Das ist für euch beim FC Bayern jetzt natürlich nicht so das Allerungewöhnlichste. Das ist ja fast schon normal. Wie geht's dir jetzt so in der Phase der Saison, auch jetzt gerade aktuell?
Mir geht's super tatsächlich. Wir hatten jetzt echt die letzten Wochen einen guten Lauf. Wir haben uns in einen guten Flow gespielt. viele Tore geschossen in letzter Zeit. Ich konnte mich in die Torschützenliste eintragen, was auch immer schön ist als Abwehrspielerin. Und ja, mir geht's super. Ich freue mich, dass ich nach meiner Verletzung wieder so gut zurück bin und saug gerade alles auf, was ich hier aufsaugen darf.
Das ist echt fantastisch. Die letzte Woche ja für euch gelaufen. Unfassbar viele Tore. Aber ist das dann so mit der Belastung mit diesen englischen Wochen eben, dass da so eine Länderspielpause, die jetzt bald ansteht, wieder Ende November, mal ganz gelegen kommt? Also denkst du mal auch so, mal so einen Tag, wo nicht gespielt wird, wo vielleicht mehr trainiert werden kann, mehr regeneriert werden kann, ist dann auch mal ganz gut?
Ja gut, also Länderspielpausen bei uns bedeuten eigentlich immer noch mehr Programm.
Ja, Länderspielreisen, muss ich eigentlich auch eher sagen.
Nee, also ich glaube, als Sportlerin ist es das Allercoolste, wenn man viele Spiele hat und wenig Trainingseinheiten. Und man ist es ja ein Stück weit auch schon gewohnt, jetzt beim FC Bayern die letzten Jahre. Es wird natürlich immer mehr und mehr. Also jetzt wurde ja auch beispielsweise die Liga aufgestockt, also noch mehr Spiele, anderes Champions-League-Format. Aber ich mag es total gern. Ich bin auch jemand, der relativ gut schnell regenerieren kann und wieder aufs neue Spiel einstellen kann. Von daher, ja, ich genieße es total. Ich freue mich, egal ob es jetzt bei Bayern ist oder bei der Nationalmannschaft, einfach wieder auf dem Rasen zu stehen und der Mannschaft zu helfen.
Ja, das auf dem Rasen stehen ist ja bei dir sowieso auch ein Thema. Aber du hast es gerade auch richtig angedeutet, die größere Liga, 14 statt 12 Teams jetzt. Wie merkst du das? Wie schaust du da drauf? Wie ist das so mit mehr Teams in der Liga?
Ja, spannend auf jeden Fall. Also wir waren jetzt ja ganz, ganz lange Zeit 12 Teams. Das war immer normal. Es kam aber echt interessante Aufsteiger auch hoch, die Liga so gut aufmischen, die wirklich auf sich aufmerksam machen. Auch Clubs, die eine coole Fanbase haben, die in großen Stadien spielen. Also das ist eigentlich genau das, was wir uns ja für die Liga auch wünschen, dass da einfach ja diese Aufmerksamkeit da ist. Von daher ist mega, mega cool. Also ich freue mich dann auch schon, wenn wir dann in Hamburg spielen, im Volksparkstadion oder in der Alten Försterei. Also das sind schon Highlight-Spiele dann. Wie gesagt, mehr Spiele, aber auch ja, mehr Möglichkeiten für die Zuschauer, in die Stadien zu kommen.
Ich finde es irgendwie total toll, auch dass du so als Bayern-Spielerin, die ja eigentlich in ganz anderen Gefilden als eben Union oder Nürnberg oder der HSV unterwegs sind, trotzdem auch sagst, eben so, auf die Spiele freust du dich, weil das eben so tolle Möglichkeiten sind in den Stadien. Ihr habt ja jetzt eben gerade Union gehabt auch. In der Liga seid ihr eben das Nonplusultra. In der Champions League ist es auch mal durchwachsen gewesen. Habt ihr mal auf den Deckel bekommen. Wie balanciert man das so eben zwischen Union und dann eben Arsenal, was jetzt noch ansteht, oder Barcelona?
Ja, also es hört sich immer so banal an, aber man versucht wirklich jedes Spiel gleich anzugehen, egal welcher Gegner jetzt kommt. Natürlich haben uns jetzt die letzten Wochen wirklich gut getan, weil wir da gutes Selbstvertrauen tanken konnten über die Weise, wie wir gespielt haben, aber auch die vielen Tore, die Dominanz. Das gibt einem natürlich Selbstvertrauen dann auch in Spielen wie gegen Arsenal. Das ist ja der Champions-League-Sieger, der zu uns kommt, aber da freut man sich natürlich drauf. Das sind Highlights. Und wie gesagt, wir haben dieses Jahr auch schon auf den Deckel bekommen, ziemlich deutlich, und wollen da einfach ein anderes Gesicht zeigen, wollen uns da wirklich auch in dem neuen System behaupten. Und wir haben dieses Jahr unseren Kader so cool zusammengestellt, mit so viel Qualität in der Breite. Und das gilt vor allem halt in der Champions League auch unter Beweis zu stellen.
Ja, die Breite ist echt krass bei euch. Also wenn man da sieht, wenn auch einige Spielerinnen fehlen, ausfallen, sei es kurzfristig oder langfristig, wenn ihr da trotzdem eben noch auf den Platz bekommt, das ist ja völlig irre. Wie würdest du also so euer Team mit einem Wort beschreiben? Erstmal nur ein Wort, danach darfst du ausführen.
Wow. Oh, vielfältig. Ja, also ich glaube, wir bringen alles mit. Wir haben unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Charaktere, ganz viele Internationalitäten. Und das ist einfach cool, weil jeder bringt was anderes ein und gemeinsam funktioniert es trotzdem. Wir sind eine Mannschaft, die sich total leicht tut, neue Spielerinnen zu integrieren, haben da einfach immer übers Kollektiv, sind wir da sehr, sehr stark, und das hat uns die letzten Jahre schon ausgezeichnet. Vor allem natürlich national konnten wir es zeigen, aber wir wollen es jetzt natürlich auch international zeigen. Wir haben jetzt Spielerinnen wie eine Vanessa dazu bekommen, die dann bei Lyon gespielt hat, die wirklich auch internationale Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, diese Mischung aus der Erfahrung und dann auch jüngeren Spielerinnen wie eine Alara beispielsweise oder eine Franzi Kett, das tut uns total gut. Und diese Balance zu haben auf der internationalen Bühne ist glaube ich, wertvoll.
Ja, das ist eben der nächste Step, der dann noch kommt, ne? Ich finde es irgendwie total spannend bei dir auch, ne, so als Kapitänin im Nationalteam, aber im Verein eben nicht. Trotzdem bist du ja eine wahnsinnige Leaderin. Du hast gerade auch von Integration von Spielerinnen gesprochen. Siehst du dich da auch in einer besonderen Rolle, auch weil du ja schon lange mit dabei bist im Verein?
Ja, definitiv. Ist jetzt mein 7. Jahr hier schon. Ganz, ganz viele Spielerinnen kennengelernt, die inzwischen schon wieder weg sind. Also da ist ja auch immer viel Rotation drin. Und ich glaube schon, dass man inzwischen so ein Standing hat, dass man halt auch neue Spielerinnen an die Hand nimmt. Ich glaube, ja, gerade dieses Leadership-Thema hat gar nicht unbedingt was mit der Binde zu tun, sondern wir haben eine Leadership-Group, also so ein Mannschaftsrat hier, da bin ich auch mit drin. da sind wir, glaube ich, fast nur Kapitäninnen aus verschiedenen Nationalmannschaften und das ist schon besonders und da kommt es nicht auf eine an, sondern glaube ich, dass man das auf vielen verschiedenen Schultern verteilt, um dieser Erwartungshaltung irgendwo auch gerecht zu werden, um dann neuen Spielerinnen, die dieses Business vielleicht, wie es beim FC Bayern ist, jetzt noch nicht so kennen, dann auch ja das leichter zu machen. Und ich glaube, da sind wir alles in allem eine super Mannschaft auf dem Platz, aber vor allem auch abseits des Platzes.
Ist das manchmal schwierig zwischen so vielen Kapitäninnen, die eben in Nationalteams die Binde tragen, dann so die Verantwortung sozusagen aufzusplitten oder dann halt wirklich mal zu sagen, okay, jetzt bist du diejenige, die vorne steht?
Also ich für mich finde es nicht schwierig, ich finde es total angenehm und ich glaube, manchmal braucht es auch viele verschiedene Meinungen, dass man halt in Dingen auch weiterkommt oder dass es auch mal eine Reibung gibt, um Energie zu erzeugen sozusagen. Also das ist bei uns schon so, dass wir auch manchmal ja diskutieren, aneinander geraten, vielleicht auch mal andere Ansichten haben, aber im Endeffekt dann geht es ja ums große Ganze und das ist nicht schlecht, wenn man Spielerinnen hat, die den Mund aufmachen und jetzt nicht zu allem Ja und Amen sagen.
Ja, das auf jeden Fall ist ja auch, also nicht nur im Fußball, sondern im Leben generell ein wichtiges Thema auch. Wie schwer ist denn der Rucksack, den du trägst, eben mit Verantwortung, sei es in der Nationalelf mit der Binde oder einfach Verantwortung eben im Team als Spielerin mit einem großen Standing? Ist das manchmal auch so ein Thema für dich, dass du auch so, boah, das ist jetzt gerade ganz schön viel, du hast gerade gesagt, für dich ist das kein Problem, dann auch ein Stückchen zurückzutreten?
Ja, ich glaube, man muss so seinen eigenen Weg finden, einfach damit. Gerade auch, was zum Beispiel das Thema Nationalmannschaft angeht, bin ja jetzt... Das ist jetzt ein Dreivierteljahr, glaube ich, Kapitänin und man muss natürlich erstmal so ein bisschen reinfinden, was tut einem gut, was braucht man nicht unbedingt, so seinen eigenen Weg, wie möchte man auch führen. Aber habe da halt immer versucht, mich nicht zu arg zu verstellen, sondern wirklich authentisch zu bleiben, bei mir zu bleiben. Wenn es mir zu viel wird, das auch einfach mal zu sagen. Und ich glaube, damit fahre ich ganz gut, bin auch die letzten Jahre damit gut gefahren. Und was mir halt extrem viel gebracht hat, auch wenn sich's blöd anhört, sind die zwei Verletzungen, die zwei großen Verletzungen mit den Kreuzbandrissen, weil ich da wirklich mich selber besser kennenlernen konnte. Was bin ich für eine Person? Was bin ich auch für eine Person abseits des Platzes, auch ohne Fußball? Und das war sehr wertvoll für mich, als ich dann wieder auf den Platz zurückgekommen bin, so diese Selbstsicherheit zu haben, die man natürlich dann auch an die Mitspielerin weitergeben kann.
Wer bist du denn abseits des Fußballs?
Ja, eine authentische Person. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig, dass ich auch in diesem Business, in dieser Fußballblase mich nicht verzerren lasse durch Druck, durch Erwartungshaltung, durch mediale Aufmerksamkeit. Das kann ja schon leicht passieren, weil es diesen Boom, wie es ihn jetzt gerade gibt im Frauenfußball, den gab es ja nicht immer. Das ist schon Hype, der sich jetzt ja die letzten Jahre extrem entwickelt hat und dass man da einfach im Kopf cool bleibt und sich selbst treu bleibt, ist, glaube ich, das Wichtigste.
Da werde ich auf jeden Fall auch noch ein paar Fragen gleich noch zu stellen, weil ich das insgesamt super spannend finde, auch seit Jahren. Aber erstmal, du hast noch gesagt, gerade, dass du eben in manchen Momenten auch mal sagen musst, hey, das ist mir gerade zu viel. Und gelernt hast, das zu machen. Welche Momente waren das so, wenn du das erzählen möchtest?
Ja, also ich glaube, gerade auch bei der Nationalmannschaft zu gucken, man muss jetzt nicht alles alleine machen, nur weil man jetzt dieses Kapitänsamt übertragen bekommen hat. Das war ja eine Phase, wo dann auch viele gestandene Spielerinnen zurückgetreten sind und ich dann manchmal auch das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich alles alleine machen und habe dann aber auch ganz schnell gelernt, es ist total gut, dass man diesen Mannschaftsrat auch dort hat, dass man wirklich das Gefühl hat, hey, es geht nicht um mich alleine, ich muss jetzt nicht alles auf meinen Schultern tragen, sondern manchmal kann man auch Dinge delegieren, weitergeben, manchmal haben andere Einblicke und deswegen da einfach auch diese Reife zu haben, was macht man selber, was muss man nicht unbedingt selber machen und sich selbst auch ein bisschen zu entlasten dadurch.
Hast du das von bestimmten Spielerinnen, Kolleginnen, TrainerInnen vielleicht auch gelernt, was das angeht, abgeben oder generell Thema Leadership da irgendwie was mitnehmen?
Ja, also ich glaube, es wurde mir ganz gut vorgelebt von Alex Popp, aber halt auch in der Zeit, wo dann Svenja Huth noch da war, Marina Hegering, Almut Schuld, also die haben, das sind ja alles Spielerinnen, die total meinungsstark sind, aber die trotzdem halt das auch oft gemeinsam gemacht haben, weil sie gesagt haben, eine alleine kann das nicht stemmen, sondern gemeinsam ist es meistens leichter. Und das fand ich ganz cool anzusehen und habe dann halt eben meine eigenen Erfahrungen gemacht und fahre damit auch ganz gut.
Mhm. Kannst du dich erinnern, wann du das allererste Mal überhaupt eine Kapitänenbinde getragen hast? Also war das mal in der Jugend der Fall, oder?
Ja, also in der Jugend, sogar bei den Jungs mal, ja. Was ein bisschen merkwürdig war, weil die Jungs meistens alle größer waren und stärker und älter und... Ja, da kam es auch schon vor, ansonsten in den Jugendnationalmannschaften. Also hat man so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, aber es ist natürlich irgendwie was ganz anderes und schon eine sehr, sehr große Ehre, jetzt auch in der A-Nationalmannschaft das Amt ausüben zu dürfen.
Aber wie war das, als du die Binde das erste Mal bekommen hast? Weil ich habe Ewigkeiten aufgehört zu spielen, aber ich habe auch mal in der Jugend mit 13 oder sowas irgendwann auch mal im Jungsverein mal für eine Halbzeit oder was diese Kapitänsbinde bekommen. Ich weiß noch, wie verdammt aufgeregt ich damals war und total stolz irgendwie zu meinen Eltern bin gesagt, hier, ja. Guck mal, wie war das für dich?
Ja, ähnlich. Ich weiß noch, dass sie mir viel zu groß war. Die musste erstmal angepasst werden, weil ich so kleine Arme hatte. Es war super viel Stolz dabei. Trotzdem hat man ja das Gefühl, man muss jetzt irgendwas Besonderes machen, was vielleicht auch der falsche Ansatz ist. Man ist halt schon Ansprechpartner Nummer 1 auf dem Platz, versucht da bestmöglich zu helfen. Aber ich glaube, auch da gilt es halt, diese Balance zu bewahren, dass man anderen hilft, aber trotzdem sein eigenes Spiel auch nicht ganz vernachlässigt und so im eigenen Kopf bleibt. Und da braucht es ein bisschen Zeit, dass man da reinfindet. Das ist natürlich als jüngere Spielerin dann nochmal ein bisschen schwieriger, aber inzwischen habe ich ja das ein oder andere Spiel schon machen dürfen.
Das ein oder andere, in der Tat. Ich finde, das ist auch wirklich was man bei dir auf dem Platz sehr, sehr deutlich sieht und was ich so beeindruckend finde, dass du so klar wirkst, immer in deinem Spiel auch. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Ein großer Moment eben im Fußballsommer war, wie du das Team direkt nach deiner Verletzung weiterhin unterstützt hast und weiterhin hautnah eben dabei gewesen bist. Sei mal ehrlich, wie schwer ist dir das gefallen?
Unfassbar schwer. Also das war mit das Schwerste, was ich machen musste, würde ich jetzt gar nicht sagen. Das war meine eigene Entscheidung und das war auch, ich habe das nie angezweifelt. Das war das Erste, was mir eingefallen ist. Ich möchte trotzdem für die Mannschaft da sein, auch wenn ich jetzt in dem Sinn raus bin und nicht aktiv helfen kann. Aber ich möchte trotzdem alles, was möglich und ist und in meiner Macht steht, dazu beitragen, dass die Mädels sich gut eingestellt fühlen, dass sie trotzdem spüren, ich bin da, dann halt von außen. Aber das war schon was sehr viel Energie geraubt hat, weil man eigentlich nicht in der mentalen Verfassung war, um es zu geben, aber man es trotzdem halt für die Mannschaft machen wollte.
Hast du das jetzt im Nachhinein nochmal irgendwie verarbeitet, nochmal dich damit auseinandergesetzt, Zeit genommen, da irgendwie reinzuführen? Und wie schaust du dann jetzt zurück auf diesen Sommer?
Ja, also definitiv hat es Zeit gebraucht, um das nochmal Revue passieren zu lassen und zu verarbeiten. Ich glaube, während der EM, das ging ja dann alles so Schlag auf Schlag, man hat einfach funktioniert. Also man war da und war präsent, aber hat sich so selbst ein bisschen hinten angestellt, was ich aber auch wollte. Und der Moment, als wir dann rausgeflogen sind und dann hier wieder die Realität gekickt hat und ich ja dann eigentlich in der Reha schon direkt weitermachen musste, habe ich schon ein bisschen gebraucht, dass ich das für mich auch ordentlich verarbeiten kann. Und es war schwer, da den Schalter dann direkt umzulegen. Aber ja, mit bisschen Abstand, glaube ich, habe ich das ganz gut hinbekommen. Und es war es waren 3 Monate, glaube ich, dann insgesamt wieder. Aber es war jetzt nicht die längste Verletzung, die ich je durchgemacht habe. Es war alles in Ordnung, so es lief auch super, aber es war eher so der mentale Part, der schon ein bisschen herausfordernd war dieses Mal, ja.
Ja, das glaube ich, weil man ist ja eben so früh war, aber da ist der Haken jetzt einfach, du hast gesagt, 3 Monate, es ist jetzt dann auch durch und du bist wieder zurück, was super, super schön ist. Wir möchten dann natürlich auch Thema Leadership und so weiter, hat ja auch einen Grund, warum wir hier sind. Ich habe tatsächlich von EAFC 26 überhaupt keine Ahnung, deswegen ist Nils hier. Der wird jetzt mal übernehmen.
Hi Julia, grüß dich. Ich übernehme und versuche, das jetzt anzuknüpfen an die Fragen von Nina und das in den guten Kontext zu packen. Deshalb vielleicht direkt zum aktuellen Thema auch Next Generation. Es gibt ja seit einiger Zeit schon diverse Frauenteams und Items in FC 26. Glaubst du, dass darüber auch vor allem viele junge Fans vielleicht noch näher, ja, die Nähe zum Sport finden, zum Fußball der Frauen finden, weil natürlich auch der E-Sport-Bereich immer größer wird?
Ja, definitiv. Ich glaube, das ist erstmal für uns eine riesen Bestätigung und Wertschätzung, dass wir es jetzt über die Jahre geschafft haben eben und da auch sozusagen eine Plattform bekommen. Und ich glaube, gerade für die jüngere Generation ist das ein Zugang, dass sie uns nicht nur auf dem Platz verfolgen können, sondern eben auch mit uns spielen können. Und das macht sie dann nochmal ein bisschen nahbarer. Und wie gesagt, ich glaube, gerade für die junge Generation, die ja super viel Gaming unterwegs ist, ist das mega, mega cool. Und da bekommt man auch super viele Nachrichten von kleinen Mädels, von Jungs, die mit einem selber dann gespielt haben und Tore geschossen haben oder was auch immer. Und das ist natürlich mega, mega cool, wenn man da sich irgendwie connecten kann.
Bekommt man da auch mal Videos zugeschickt von irgendwelchen coolen Toren, die geschossen worden sind?
Ja, von Toren, von Torjubeln auch.
Was ist da dein Lieblingsjubel? Hast du dir einen gemerkt?
Das ist meistens so eine wilde Kombi aus allem, weil ja alles gedrückt wird dann.
Ja, okay.
Dass so viel Freude da ist. Nee, aber es ist halt cool. Also es ist für uns auch besonders, wenn man dann sieht, die nutzen das auch wirklich. Also die nutzen nicht nur die Männermannschaften, sondern eben auch uns. Und ist irgendwie trotzdem was Besonderes, wenn man sich dort sieht.
Meistens kommt ja was Gutes bei rum, wenn man einfach spontan drückt und dann kommt der beste Jubel bei rum. Das ist cool. Dann gibt's ja in FC 26 auch die sogenannten Icon-Items, eben auch Spieler- oder Legenden-Items. Wenn du dir da einen oder auch gerne mal zurückdenkst an deine Kindheit, wenn es eine Spielerin gibt, die du dir in dein Legendenteam wünschen würdest oder von der es eine Karte geben sollte, welche wäre das?
Birgit Prinz. Da muss ich gar nicht lange überlegen. Ich glaube, das war auch so meine Anfänge. Da war der Frauenfußball ja noch nicht so sichtbar, wie er es heute ist. Und man hat halt versucht, sich aus jeder Zeitschrift und überall, wo es was gab, irgendwas rauszuziehen. Und da war natürlich Birgit Prinz super präsent, weil sie so viele Tore geschossen hat, weil sie ja irgendwie immer vorangegangen ist. Deswegen wäre das, glaube ich, die Spielerin, die mir als erstes einfällt.
Also schon eine große Identifikationsfigur für dich?
Definitiv, ja.
Wenn man es dann wieder aufs aktuelle Real Life bezieht oder auch gern mal Real Life versus Game, wenn du dich im Spiel jetzt selber mal sehen würdest, also beispielsweise wenn du mal ein längeres Video von einem Fan geschickt bekommst und du siehst dich da performen, wie würdest du dich selbst coachen wollen? Also was für Anweisungen würdest du dir da am liebsten selber mal geben, wenn du mal vielleicht auch Trainer spielst und dich selber spielst im Game?
Ja gut, ich bin ja Abwehrspielerin, aber ich sehe mich am allerliebsten auch weiter vorne, also mit Offensivdrang nach vorne einschalten, Assists geben, Tore schießen. Ist ja jetzt im normalen Spiel nicht immer so gegeben, weil man ja schon auch es nicht ganz vernachlässigen sollte, dann seine Defensivrolle einzunehmen. Aber ja, also ich sehe mich schon gerne Richtung Box irgendwo im torgefährlichen Raum. Würde mir da wahrscheinlich selber sagen beim Coaching, dass ich mehr schießen soll.
Das heißt, man kann schon ein bisschen forscher und offensiver sein als vielleicht im richtigen Leben. Und im Spiel geht es ja nur um Spaß.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Sage ich jetzt einfach mal so.
Ja, ist doch richtig, sehe ich genauso. Es gibt ja auch bei jedem Item diverse Eigenschaften. Was wäre eine Eigenschaft oder was ist eine sehr wichtige Eigenschaft, die auf dieser Itemkarte auf jeden Fall über dich draufstehen sollte, die dich auszeichnet, wo du vielleicht aber auch Verbesserungspotenzial siehst bei dir? In welche Höhe vielleicht? Es gibt ja die Werte bis 99.
Boah, ist jetzt schwierig. Ich glaube, dass schon mein Tempo mich auch auszeichnet. Also Pace würde ich schon sagen, dass ich da relativ hoch gerankt werden könnte, weil ich eben jetzt nicht die klassische Außenverteidigerin bin, die nur hinten parkt, sondern schon auch oft weite Wege mache, oft schnell dann auch mal hinterlaufen möchte, meiner Mitspielerin helfen möchte. Das ist schon so eine Stärke von mir. Verbesserungspotenzial habe ich bestimmt mit einem schwachen Fuß. Kopfballspiel. Will jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, da gibt es schon ein paar Sachen, die Verbesserungspotenzial haben.
Der FC Bayern jetzt im Spiel, wenn wir den FC Bayern im Game FC 26 betrachten, was würdest du, wenn es um eine ganz spezielle FC Bayern Edition geht, was müsste in diese Edition rein? Also wir reden vielleicht von einem Cover oder wir reden von einer ganz speziellen Eigenschaft des Clubs im Spiel. Was zeichnet den FC Bayern aus? Was muss in dieses Game auf jeden Fall mit rein, vielleicht eine bekannte Torhymne aus den letzten Jahren oder eine Stadionerinnerung, die bildlich dargestellt werden soll?
Also was uns auszeichnet, was uns jetzt letztes Jahr extrem ausgezeichnet hat, wir haben ja das Double gewonnen und wir haben nach jedem Spiel, das wir gewonnen haben, der Zug hat keine Bremse gehört. Also das haben wir dann wirklich auch im Pokalfinale, als dann der Schlusspfiff ist, sozusagen den Zug gemacht, haben wir immer so eine Polonaise gemacht. Das wäre ganz cool, wenn man das irgendwie einbinden könnte.
Das ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen, ja, um das mal so zu sagen.
Biomaterial, das
ist viral.
Ja, cool. Also ich erinnere mich auch noch daran, als ich vorher gespielt habe, da habe ich damals zur Zeit noch mit USB-Stick Musiktitel drauf gehabt und dann konnte man sich die im Spiel einspielen.
Ja.
Und da gab es dann auch diverse Lieder aus der Kindheit etc., ja, die man sich gerne erinnert, also wenn der Lieblingsspieler voll getroffen hat.
Welcher Song wird es dann dieses Jahr?
Also was wir momentan immer hören vorm Spiel ab, also bevor wir quasi zum Aufwärmen rausgehen, der letzte Song ist Rakete. Also wir starten die Rakete.
Ich glaube ich gar nicht.
Ja, ist halt auch so ein Schlagersong.
Müsste ich mal hören.
Also auch die ausländischen Spielerinnen kennen inzwischen den Text, das sind nicht so anspruchsvoll.
Ja.
Ist ganz witzig so.
Muss ich mal gucken, was die GEMA hergibt, dann spielen wir den in der Podcast. Oder ich höre den und singe dann noch. Stark, ja. Hast du noch sonst so einen Song, den du, also wenn das jetzt nicht gemeinsam mit dem Team ist, sondern keine Ahnung, wenn du auf dem Weg zum Training bist oder sowas, den du dann hörst?
Boah, ich habe eigentlich nicht einen Song. Also ich lass mich da immer so ein bisschen treiben, auf was ich gerade Lust habe. Meistens schon irgendwas, was motiviert und jetzt nicht so zum Einschläfern ist. Aber immer das, was gerade so aktuell ist. Also kann ich jetzt nichts empfehlen.
Du hast gerade eben noch von Birgit Prinz gesprochen und dass du dann die ganzen Zeitschriften durchgegangen bist und so weiter. Hast du also viele Poster an der Wand gehabt?
Hatte ich, ja, definitiv. Also tatsächlich von Birgit Prinz, natürlich auch von vielen Männern. Ich hatte auch die wilden Kerle, waren auch in meinem Zimmer
Klassik.
Verteilt.
Wer ist dein Liebling gewesen?
Leon.
Statt Marlon.
Ja, also es war so, dadurch ist man halt irgendwie zum Fußball gekommen und das war dann das, was meine Wand geschmückt hatte.
Mhm. Ich hatte tatsächlich sogar so einen wilde Kerle-Bademantel früher
auch. Nee, ich war auch komplett ausgestattet.
Gab's mal zum Geburtstag so die ganze Batterie an Sachen. Aber naja. Wir möchten natürlich auch, du hast es vorhin auch schon mal angesprochen, eben in den Medien mehr Präsenz. Wir haben jetzt auch gerade schon gehört, ne, von vielen jungen Fans, vor allen Dingen, die das durchs Gaming auch entdecken. Du hattest auch schon gesagt, hat sich viel verändert in den letzten Jahren. Das ist ein Hype einfach da, wobei ich mittlerweile fast gar nicht mehr von einem Hype sprechen würde, weil es dafür schon zu lange anhält. Was hat sich da im Umgang verändert und wie bist du auch die Veränderung mitgegangen? Hat sich das irgendwie ganz natürlich ergeben, dass du es mitgehst oder musstest du da wirklich mal sagen, okay, krass, hier passiert jetzt gerade was, ich muss einen Umgang finden?
Ja, ich glaube schon, dass man ein Stück weit einen Umgang finden muss, weil man es eben nicht kannte. Also ich weiß noch, als ich, glaube 2015 war meine erste Bundesliga-Saison, damals noch beim SC Freiburg, da war es normal, wenn man vor 100 Zuschauern gespielt hat und das fand man toll und dann hat sich das so weiterentwickelt und ich weiß noch, für mich war so dieser Dosenöffner eigentlich so die EM 22 in England, als wir da dann wieder zurück ins Land kamen und gespürt haben, krass, also wir haben wirklich so nachhaltig was bewegt und wir hoffen halt, dass das so auch auf den Liga-Alltag überschwappt. Das war total krass zu sehen, dass plötzlich Stadien gefüllt waren, dass wir viel mehr auf große Stadien noch ausweichen durften und dass halt die Leute nicht nur mit Männertrikots rumlaufen, sondern mit unseren Namen hinten drauf. Das sind alles so Dinge, die inzwischen eigentlich normal sind, aber die für mich nie normal sein werden, weil ich das echt nicht als selbstverständlich sehe. Und ja, gerade diese Aufmerksamkeit auch medial, dass halt alles, was man los wird, alles, was man sagt, irgendwo eine Wirkung hat, irgendwo dann auch zitiert wird, da musste man sich schon dran gewöhnen. Aber ich glaube, das ergibt sich so mit der Zeit und das ist ja alles total positiv. Also es ist was sehr, sehr Schönes und möchte man nicht mehr missen.
Wie siehst du das auf den Rängen, auch so was die Unterstützung angeht, auch vielleicht, wenn ihr auswärts unterwegs seid bei anderen Teams, wie sich das da eben gestaltet mit den Fans, dass vielleicht auch eben mehr, also merkst du was davon, dass da vielleicht auch mehr Fans dabei sind, die früher mehr bei den Männern mit dabei waren, dass das auch eine Veränderung so in dieser Fanszene bewirkt?
Ja, also ich habe schon das Gefühl, dass die Fanszene extrem gewachsen ist und jetzt auch nicht nur bei Heimspielen, sondern eigentlich egal, wo wir spielen, egal ob es jetzt Liga ist, aber auch in der Champions League im Ausland, dass immer super viele Bayern-Fans mitreisen, uns lautstark unterstützen. Und das ist absolut nicht selbstverständlich, wenn man sich überlegt, wir spielen teilweise Dienstag oder Mittwoch um 9 Uhr abends irgendwo. Also das ist schon was ganz Besonderes und das gibt einem extrem viel, wenn man das Gefühl hat, der Support ist wirklich vor Ort dabei. Und da wollen wir natürlich auch super viel zurückgeben und da einfach so nahbar wie möglich bleiben.
Ist das auch was, worüber du mit den jüngeren Spielerinnen sprichst? Ich meine, bis 26, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig alt, aber trotzdem hast du ja schon echt viel Veränderungen auch erlebt. Und jetzt jüngere Spielerinnen wie zum Beispiel Alara, die kommen rein und sind halt direkt auf dem Level, wie ihr es euch so erkämpfen musstet. Ist das ein Thema bei euch?
Ja, ist es schon, weil man muss ja auch sagen, die sind es nicht anders gewohnt. Also die kamen so jetzt in diese Fußballwelt rein, wie sie jetzt ist. Und da müssen wir sich schon auch immer wieder mal erinnern, so dass wie es einfach vor ein paar Jahren ausgesehen hat. Und da waren wir ja schon. Also wenn man das vergleicht mit Spielerinnen, wenn man dann spricht mit einer Simone Laudea von früher, dann kriegt man da auch nochmal was gesagt und das ist irgendwie so eine spannende Entwicklung, weil das so über die Generation sich jetzt einfach verändert und zum total Positiven verändert. Aber ich glaube, man sollte halt nie vergessen, wo man herkommt und dass wir uns das alles erarbeitet haben und auch verdient haben. Und es ist einfach schön, ein Teil der Entwicklung zu sein.
Spürst du da so ganz persönlich auch manchmal Verantwortung für so, dass es so bei dir liegt, weil du ja auch so eine große Identifikationsfigur bist. Es liegt an mir, irgendwie da was zu verändern, ein gutes Vorbild zu sein, wie auch immer. Merkst du das doll?
Ja, also unter anderem an mir. Ich glaube jetzt nicht, dass ich die Einzige bin, die was verändern muss, aber man sieht sich halt schon in dieser Vorbildfunktion und hat das Gefühl, jetzt gerade ist die Zeit, wo man wirklich auch Gesichter im Frauenfußball hat, mit denen sich Spielerinnen identifizieren, junge Spielerinnen, die ja, gerade zum Fußball finden, dass die einfach ja jemanden haben, zu dem sie aufschauen können, der auch wirklich sichtbar ist, weil früher waren es eben nur Männer. Und das ist einfach cool und dem möchte man halt gerecht werden, da möchte man was zurückgeben. Wenn es auch nur auf Social Media ist, dass man so ein bisschen seinen Alltag ein bisschen Einblicke gewährt. Also das sind, glaube ich, alles Dinge, die für uns jetzt leichter sind, als es jetzt früher der Fall war.
Ja. Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, eine Frage müssen wir noch stellen, bevor wir dich losschicken. Wenn diese Folge rauskommt, das ist eben vor der Länderspielpause, Pause, Reise. Das ist auch so ein verwirrender Begriff tatsächlich so, ne? Finale Nations League gegen Spanien. In zwei Spielen hin Rückspiel. Wie schaust du da drauf?
Ja, mit ganz viel Vorfreude. Ja. lange kein Finale mehr gespielt. Ist immer was Besonderes. Ist natürlich jetzt ein bisschen speziell, dass es ein Hin- und Rückspiel ist. Aber wir freuen uns erstmal riesig, in Kaiserslautern zu spielen vor der eigenen Kulisse, weil das schon auch eine enorme Entwicklung genommen hat, wie wir da unterstützt werden. Wenn man die Torhymne hört, ist es auch immer besonders, ist völlig losgelöst und wollen da einfach gut vorlegen, dass wir dann in Madrid hoffentlich schon mal eine gute Ausgangsposition haben und ja, das für uns entscheiden. Also das ist das große Ziel.
Hättest du es lieber andersrum gehabt, erst Madrid und dann zu Hause oder?
Ah, ist eigentlich egal. Okay. Alles klar. Ich nehme es, wie es kommt.
Und wir auch und verfolgen das natürlich ganz. Miri hat in der letzten Folge, oder wenn die Folge rauskommt, wird es die vorletzte gewesen sein, gesagt so, egal ob Finale jetzt, ist natürlich nochmal krasser oder Nations League oder welcher Wettbewerb auch immer, jetzt einfach mal die Spanierinnen auch schlagen. Und man hat ja bei der EM gesehen, dass es geht. Also von daher.
Stimmt.
Wir drücken ganz, ganz doll die Daumen und ich sage ganz, ganz lieben Dank dir, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast und die Fragen beantwortet hast.
Dankeschön, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Mach's gut.
Ciao.
Das war richtig, richtig cool. Auch so mit der kompletten Reise nach München am Bayern Campus dann Julia Gwynn treffen. Und sie fand ich wirklich total beeindruckend. Trotz eines riesengroßen Programms an diesem Tag war sie so entspannt und präsent und hat das auch auf andere übertragen. Und wenn Leute sowas können, das finde ich echt tierisch beeindruckend. Also ganz, ganz lieben Dank an Julia für die Zeit, an den FC Bayern, an FUMS und an EA Sports fürs Möglichmachen. Wenn ihr da bei EA Sports FC 26 mal vorbeischauen wollt, dann checkt mal unsere Shownotes, da haben wir auf jeden Fall auch einen Link am Start. Und ansonsten sage ich ganz, ganz lieben Dank wirklich an alle Beteiligten, die eben diese Reise möglich gemacht haben und ganz besonders an Nils und an Yari, die eben mit vor Ort gewesen sind. Liebe Grüße!
Das war der Spieltag.
Der Spieltag, ja, vertreten in drei verschiedenen Wettbewerben, die wir jetzt aber alle aufdröseln wollen. Wir fangen mal an mit dem internationalen Parkett, denn wir hatten ein paar der Teams im Einsatz in der Champions League und im Europacup. Fangen wir an mit der Königsklasse. Wolfsburg war da am Start. Die hatten da ja eine echt gute Serie, verlieren jetzt aber zum ersten Mal in dieser Saison in der Champions League und zwar gegen Lyon mit 1:3. Dabei, Nina, haben sie insgesamt einen echt guten Fußball gespielt, oder?
Ey, das war ein krasses Spiel. Also ich fand es total irre. Lyon gerade in der ersten Halbzeit, so schneller Ball, so schnelle kurze Pässe, die haben da mich als Zuschauerin auf jeden Fall richtig schwindlig gespielt. Auch so die Technik und wie fein die am Ball waren, das hat teilweise schon ganz schön anders ausgesehen, ehrlich gesagt, als beim VfL, bin ich ehrlich.
Aber können Sie happy sein, dass Sie Stina Johannes im Tor hatten, die mit vielen Paraden eben die Wölfinnen so ein bisschen im Spiel gehalten, die ja dann irgendwie auch so ein bisschen rangekommen sind, zumindest dann mit dem einen Törchen, etwas, worauf Sie auf jeden Fall aufbauen können und was Sie jetzt aber, finde ich, in der Königsklasse so echt nicht runterziehen sollte, weil Sie bisher einfach eine super Saison gespielt haben. In der kommenden Woche geht's ja eben auch schon weiter, dazu kommen wir dann nachher. Die Bayern dagegen haben es richtig spannend gemacht in der großen Arena, waren die ja im Einsatz, hatten Arsenal zu Gast. Zur Halbzeit lagen die 0:2 zurück und am Ende gewinnen die mit 3:2. Was geht denn da ab?
Das war total irre. Ich habe das im Ticker gesehen tatsächlich auch nur. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie unterwegs, wie auch immer. Und habe gedacht, okay, schnell, also es ist, ja, 0:1 ist ja schon nach 5 Minuten gefallen. Und dann habe ich echt gedacht, ja, okay, wird eine deutliche Kiste. Ich meine, Arsenal als amtierende Champions-League-Siegerinnen eben da. Und dann gucke ich später nach Spielende nochmal rauf und auf einmal 3:2. Und ja auch Ausgleich und Siegtreffer ab der 80. Minute. Wie crazy irre ist das bitte?
Also dürfen sich jetzt Champions League Siegerinnen, Besiegerinnen nennen. Das ist ja eigentlich ganz geil.
Die führt schon mal.
Aber wirklich, die Frage aber, was meinst du, würdest du meinen, die Bayern, aber eben auch Wolfsburg, du hast gerade auch so ein bisschen angesprochen, gerade bei den Wölfinnen gegen Lyon, die Bayern mit einem ganz anderen Gesicht, sind es zwei Teams, die quasi international in dieser Saison mithalten können?
Das ist halt immer so die Frage, finde ich. Ich finde das relativ schwierig zu sagen, weil ich eigentlich sagen würde, bei den Bayern auf jeden Fall, da sieht man, die haben da halt ihr Match gefunden. Ich meine, ich habe jetzt das Spiel gegen Arsenal zum Beispiel nicht gesehen, aber an den Ergebnissen, wir rechnen jetzt mal Barcelona raus, so, ne? Aber Barcelona ist ja eh Nonplusultra. Aber ich finde, da sieht man dann eben auch ganz gut, wie krass die Bundesliga ansonsten hinterherhinkt. Und Wolfsburg, ja, die sind noch ungeschlagen gewesen bis dato in der Champions League, aber es waren jetzt auch nicht so die krassen Teams bisher. Und ich glaube, das war jetzt ein Reality-Check quasi. Ich würde tendenziell eher sagen, dass Wolfsburg halt die Champions League mittlerweile fast ein bisschen zu groß ist, ehrlich gesagt. Das war auch in den letzten Songs immer so ein bisschen so, und gerade im Spielerischen jetzt gegen OL hat man halt wirklich gesehen, das ist, also gut, OL ist da vielleicht auch nochmal Next Level, aber das ist halt dann der Standard so irgendwie, und da ist Wolfsburg dann schon so ein bisschen hinterher. Bei Bayern, ich finde es gerade sehr, sehr schwer einzuschätzen, ehrlich gesagt, weil man sich das natürlich wünschen würde, dass diese Teams da mithalten können, weil es natürlich auch was für die Bundesliga bedeutet. Aber wenn man halt sieht, wie weit der Rest der Liga gegen Bayern und Wolfsburg abschmiert und dann, also Wolfsburg ja noch so lala, aber wenn man dann halt sieht, wie krass Lyon voraus ist, sozusagen spielerisch vor allen Dingen, und das finde ich halt so krass, diese Technik, die da dran war, die Intensität, die Schnelligkeit einfach im Spiel, jetzt nicht läuferisch, sondern vom Spiel selber, ist wahnsinnig beeindruckend. Und bei den Bayern würde ich eben sagen, jo, da finden sie ihr Match, da werden auch die Spielerinnen eben mal gefordert. Aber insgesamt bin ich generell kein wahnsinnig optimistischer Mensch, von daher, ich bin da ein bisschen kritisch, schaue da eher so mit Sorge drauf. Aber ist natürlich auch sehr interessant, gerade bei den Münchnerinnen eben zu sehen, wie sie da ihre Match.
Klar ist auf jeden Fall, nach 3 von 6 Spieltagen in dieser Ligaphase der Champions League sind die Wölfinnen gerade auf Platz 6, die Bayern auf dem 8. Platz. Es würde bedeuten, Stand jetzt, dass beide in die Playoffs müssten, weil nur die ersten 4 sich eben direkt fürs Viertelfinale qualifizieren. Aber ich habe es gerade gesagt, ist quasi jetzt Bergfest. Da stehen noch 3 Spieltage aus. In der kommenden Woche geht es da auch direkt weiter. Dazu dann später mehr. Anderes Kaliber. Europacup, Frankfurt im Einsatz, die hatten es mit der PSV Eindhoven zu tun.
Ganz genau, die haben genauso wie die Münchnerinnen ein Spiel gedreht. Die haben 2-1 gegen PSV Eindhoven gewonnen, zur Halbzeit noch 0-1. Das Rückspiel steht dann jetzt auch an in der Woche. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe davon relativ wenig mitbekommen. Europacup generell ja neuer Wettbewerb, der 2. internationale, also europäische Wettbewerb im Fußball der Frauen. Da sind diejenigen, die Qualifikation zur Champions League nicht durchgestanden haben, mit reingekommen. Das sind eben unter anderem die Eintracht aus Frankfurt. Die Frage da, finde ich, ist halt wirklich so, ne, wie kommt der an? Wir haben auch Zuschrift von euch bekommen, dass das so ein bisschen runterfällt. Ja, auch bei uns, dass wir das nicht immer auf dem Schirm haben, so Eintracht. Also wenn wir es über das internationale Geschäft sprechen, Bayern, Wolfsburg in der Champions League, und ja, dann eben auch Eintracht im Europacup. Erstens tut uns das wahnsinnig leid. Zweitens ist es aber halt irgendwie auch echt, es ist so ein bisschen weird. Der Wettbewerb muss erstmal noch ankommen. Ria von Die Liga lebt hat auch ein Video dazu gemacht. Irgendwie fehlt es da gefühlt so ein bisschen an der Strategie, oder Miri?
Ich weiß ja noch nicht mal, wo das übertragen wird und ob es übertragen wird. Und sowas macht mich dann irgendwie einfach auch ein bisschen sauer, weil das ist ja dann einfach nicht wirklich möglich, dass es irgendwie die Vereine selbst vielleicht irgendwie noch über einen Stream irgendwie machen. Aber das ist halt so, du hast einen neuen Wettbewerb. Du willst ja Zuschauer, du brauchst das Geld und so weiter und so fort. Wieso machst du es uns so schwer? Und da gebt euch gerne mal das Video von Ria. Ich glaube, das kann vielleicht schon die eine oder andere Frage beantworten. Aber klar ist, so machst du einfach keine Werbung für den internationalen Frauenfußball. Fertig.
Ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es vielleicht einfach auch zur falschen Zeit kommt, wo halt in der Bubble des Fußballs der Frauen so ein bisschen halt das Ding ist mit den vielen Verletzungen, überspielt halt maybe, Sorge davor, dass das so exponentiell in die Größe schießt, wie es halt bei den Männern jetzt halt ist, dass das so überspielt ist einfach alles und dass man da so Sorge vor hat, dass es sich so angleicht, und vielleicht ist es einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Und auf Instagram finde ich die Darstellung auch relativ wenig kühl. Es ist irgendwie ein bisschen weird. Schreibt uns total gerne, wirklich ihr da draußen, ihr lieben ZuhörerInnen, wie ihr das seht, was ihr von diesem Wettbewerb eben haltet. Verfolgt ihr den? Wenn ja, wie? Gebt uns da sehr, sehr gerne Bescheid.
Ein bisschen was zu verfolgen gab es im DFB-Pokal. Ich sag extra nur ein bisschen was, weil auch da nicht alle Spiele oder zumindest mir oder uns nicht klar war, wo die wie übertragen werden. Und die Überraschungen im DFB-Pokal-Achtelfinale, jetzt auch nicht so viele, aber es war schön torreich. Das dürfen wir auf jeden Fall sagen. Nina, du hattest es auch schon angeteased. Der Sonntag hat geliefert. Allein 10 Tore bei Hoffenheim gegen Frankfurt. Wow, alles klar. Am Ende geht's 4-6 aus. Frankfurt setzt sich also durch. Man muss sagen, bei denen läuft's also zumindest national auch richtig gut. 8 Pflichtspiele in Folge, ungeschlagen. 7 Siege in 8 Spielen. Das ist schon richtig, richtig stark.
Ja, und dann krass aber, ne, dass, wenn ich jetzt mal so drüber denke, ich muss gerade tatsächlich auch mal gucken, Tabelle, gut, doch, sind sie wieder auf dem 3. Platz. War irgendwie bei meiner Erinnerung gerade, und da ist es dann halt schon wieder so eine Überspieltheit, viele Spiele und so weiter, ich krieg's auch gar nicht mehr so richtig sortiert, weil ich hatte noch im Kopf eben, dass wir bei Frankfurt auch so waren, so, die kommen nicht so richtig gut rein, aber jetzt eben mit dem Sieg auch gegen Wolfsburg und so, na klar. Also ja, krass, das ist richtig, richtig doll. Ich habe das irgendwie halt zwischendurch im Ticker mitbekommen und habe da gesehen, wie es da hin und her gegangen ist. Und parallel war ja, glaube ich, dann auch noch die Schlussphase, das hat sich so überlappt, mit Sand gegen Köln, was auch relativ wild war, also nur 3-2.
Ja, aber Zweitligist schlägt Bundesligist, ne?
Eben, 3-2 für Sand. Und so. Das, obwohl es eben bei Köln aktuell ja eigentlich total gut läuft. Das fand ich wahnsinnig irre. Also Respekt und Glückwunsch da an den SC Sand, die ja den Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals geschafft haben. Und ein zweiter Zweitligist hat sich auch lange Zeit recht gut angestellt.
Das stimmt allerdings. Zumindest bis zur 50. Minute haben sie das 0-0 gehalten. Wir sprechen von Ingolstadt, die eben gegen den FC Bayern ran musste. Wie gesagt, bis zur 50. Also die erste Hälfte immerhin quasi ungeschlagen durchgekommen. Und dann am Ende verlieren sie 0-3. Aber muss er erstmal schaffen. Und ich finde, es hätte auch noch höher ausgehen können. Dürfen sie sich auf die Schulter klopfen. Ist halt auch, ne, wenn du Achtelfinale direkt oder quasi in der zweiten Runde direkt die Bayern zugelost bekommst, ist schon irgendwie hart. Aber am Ende lief es halt so, wie es laufen sollte.
Ja, voll krass auf jeden Fall. Und wenn ich gerade richtig geguckt habe, Barbara Dunst, die hat ein Tor gemacht für die Bayern und es müsste dann ihr erster Treffer für die Bayern gewesen sein.
Glückwunsch an der Stelle.
Ja, es gab noch Kampik und so weiter, genau.
Es gab noch richtig spannende andere Spiele. Werder und der HSV zum Beispiel müssen jeweils ins Elfmeterschießen, setzen sich da dann durch. Essen gewinnt in letzter Minute in Potsdam. Also wenn man nicht so richtig wusste, welche Spiele man sich anschauen soll, eigentlich hätte man alle gleichzeitig auf 7 verschiedenen
Bildschirm
irgendwie sich geben müssen. Ja, hätte man irgendwie gerne, aber wir haben es gerade schon gesagt, die Problematik der Übertragung können wir ja da direkt mal aufmachen eigentlich, weil eine Partie, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, Union gegen Carl Zeiss Jena wurde übertragen im RBB, Wolfsburg wurde übertragen bei Sky, Leipzig im Stream, so im vereinseigenen Stream. Ja. Und was ist mit dem Rest? So, da kamst du dann nirgendwo irgendwie dazu, was zu sehen.
Ja, das ist, ich finde es so krass auch einfach, dass das dann eben auch teilweise über die vereinseigenen Kanäle laufen muss und nicht gestellt wird und dass es halt ein einziges Spiel im Öffentlich-Rechtlichen gab. Und auch nur ein einziges bei Sky. Das finde ich auch irre. Ich glaube, das ist dann ab der nächsten Stufe, sozusagen ab dem Viertelfinale, wo es dann mehr sind. Aber das ist halt so bitter. Und wir waren vorhin schon, ne, beim Europacup irgendwie so, vermarktest du halt den Fußball der Frauen nicht? Ja, so halt auch nicht. So, weil, also gerade Hoffenheim gegen Eintracht. Und ich meine, ja, Hoffenheim ist jetzt nicht so der wahnsinnig krass beliebteste Verein überhaupt. Aber so ein Spiel mit 4-6, wenn das halt irgendwie gesehen worden wäre, das wäre so krass gewesen. Ich habe auch irgendwie mit ein paar Leuten geschrieben, die eben gemeint haben, so hey, yo, wir sind im Stadion und so und finden es irgendwie, es ist so, so schön und wir updaten dich dann irgendwie, weil du ja nicht da sein kannst oder nicht gucken kannst, nicht verfolgen kannst. Es ist ultra frustrierend einfach.
Ja, und ich meine selbst, also ich will es gar nicht so blöd sagen, aber Sand gegen Köln, entschuldige mal, also das dann irgendwie zu sehen, wäre natürlich richtig geil gewesen, gerade weil es eben so knapp war und dementsprechend so spannend. Das Einzige ist halt eben, wir haben es gesagt, Union wurde eben im RBB übertragen, da haben sie sich in Anführungsstrichen ja das richtige Spiel ausgesucht, war aber klar, dass sie es nehmen als regional, weil Union verloren hat gegen Carl Zeiss Jena. Einfach irgendwie irre. Jena schafft es in der Liga nicht, irgendein Spiel zu gewinnen. Und dann schaffen sie es eben gegen Union, die zurzeit aber auch einfach irgendwie einen Knacks haben. Jetzt ich werde immer mehr der Meinung, dass da gerade irgendwas nicht ganz so gut läuft oder sie doch ja in der Liga angekommen sind und merken, ha, scheiße, wir sind vielleicht doch noch nicht ganz so weit und der erste Hype ist so ein bisschen an uns jetzt vorbeigezogen. Das war ein sehr chancenarmes Spiel. Man will fast schon sagen, teilweise langweilig, weil gerade die Köpenickerinnen nicht so wirklich es geschafft haben, gefährliche Szenen zu erspielen. Und selbst wenn, dann haben sie es nicht geschafft, aufs Tor zu schießen. Also im Abschluss einfach unheimlich schwach. Die sportliche Leitung der Unionerin, Jenny Zietz, die meinte dann auch, eben auch schon in der Halbzeitanalyse, genauso wie nach dem Spiel, so dieses klassische, wenn du es vorne nicht machst, dann kriegst du halt hinten den Treffer. Dazu muss man aber auch sagen, Katja Siena einen schönen Standard einfach umgesetzt und wirklich schönes Tor draus gemacht. Aber der Anspruch bei Union ist auf jeden Fall ein höherer. Und da sind sie dem überhaupt nicht gerecht geworden. Also das ist dann eine der Überraschungen.
Wollte auf jeden Fall. Fragen, findest du, das ist eine Überraschung? Weil eigentlich irgendwie so tabellenregionsmäßig, ja, eher ähnlich, aber...
Ja, aber Union eben auch zu Hause, die hatten da auch eben einige Fans vor Ort, obwohl das ein richtiges Schiedwetter war, das muss man dazu noch sagen. Also toll, dass ihr euch da trotzdem irgendwie auf den Weg gemacht habt, die Mädels anzufeuern.
4.764.
Ja, das ist nicht wenig, also für so einen grauen Samstagnachmittag. Ja, aber so läuft's dann eben. Union muss gucken, wo sie bleiben, haben jetzt eben einen Wettbewerb, auf den sie sich konzentrieren können und das ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Also die Achtelfinals sind dementsprechend durch. Im Viertelfinale sind Wolfsburg, Jena, Sand, eben als Zweitligist, Essen, die Bayern, Eintracht Frankfurt, der HSV und Werder Bremen. Ausgelost wird die nächste Runde dann am 7. Dezember. Und dann sind wir mal gespannt, wer auf wen trifft. Es sind ja größtenteils dann irgendwie Bundesliga-Duelle, aber dementsprechend spannend wird es auf jeden Fall.
Jawohl. Und richtig toll, ein wichtiger Hinweis auch noch da, Thema ZuschauerInnenzahlen. Bei fast jedem Spiel waren mehr als 1.000 Zuschauer mit dabei, teilweise sogar weit drüber, an die 4.000 eben auch gekommen. Nur bei Potsdam waren eben 512 Zuschauende nur da. Aber ansonsten überall die 1.000 geknackt. Und das haben wir im Interview auch gehört, das hat Julia Gwynn ja auch gesagt, das sind Dinge, die nie normal sein werden, weil man eben auch andere Zeiten kennt.
Und sonst so?
Sperre für Nina Lührsen, die Frankfurterin, die hatte sich ja gegen Wolfsburg eine rote Karte in der 38. Minute abgeholt. Und jetzt gibt's eben auch das Urteil, sie ist für 2 Spiele gesperrt, war ein Handspiel auf der Linie, der fällige Elfer, der ist gehalten worden und jetzt gibt's dann dafür eben 2 Spiele Sperre. Und ich sag mal so, für dann 3-2 gegen Wolfsburg, probably worth it?
Irgendwie schon, oder?
Ja, also ich meine. Wenn da dann eben der Treffer gefallen wäre, wäre es ganz anders ausgegangen. Also wir wollen hier nichts befeuern, nichts irgendwie einfordern, whatever. Aber irgendwie finde ich diese Überlegung ganz interessant. Strich drunter, Nina Lührsen fehlt eben für 2 Spiele in der Bundesliga.
Magdalena Eriksson dagegen wird jetzt erstmal immer fehlen in der Nationalmannschaft, denn die Dame beendet ihre Nationalmannschaftskarriere, eben die in der schwedischen Nationalmannschaft nach 123 Länderspielen ist Schluss. Dieser Schritt kam aber jetzt nicht besonders überraschend, das ist aber eine sehr traurige Nachricht, die sie eben vermelden musste. Auf Instagram hat sie das gemacht über ein Video, es sei die schwierigste Entscheidung, die sie bisher zu treffen habe, aber sie höre auf ihren Körper und ihren Verstand anstatt auf ihr Herz. Sie hat den schwedischen Fans in diesem Video erstmal extrem gedankt und vor allem ist es auch eine Karriere, auf die sie wirklich stolz zurückblicken kann. 2019 und 23 hatte sie jeweils den 3. Platz bei der WM erreicht. 2016 und 20 haben sie Olympia Silber eben geholt, also eine richtig starke Leistung. Bei der EM im vergangenen Sommer gab es ja dann das Elfmeterschießen gegen den späteren Titelträger England. Also da sind sie auch relativ weit gekommen, bis ins Viertelfinale. Wirklich eine Zeit, auf die sie sehr stolz zurückblicken kann. Aber wie gesagt, überraschend war das irgendwie nicht. Sie hatte nämlich schon vor der Europameisterschaft gesagt in einem Interview, dass es einfach eine sehr harte Saison für sie war, schon mit Verletzungsproblemen, und sie dann irgendwie von Tag zu Tag überlegen will und schauen will, wie es weitergeht. Und jetzt hat sie sich eben für diesen Schritt entschieden. Beim FC Bayern übrigens läuft der Vertrag im Sommer 26 aus. Und wie es da weitergeht, wissen wir doch nicht. Warten wir mal ab.
Ann-Kathrin Berger darf weiter vom Titel träumen in der NWSL. Mit Gotham FC ist sie ins Finale der Playoffs eingezogen. Haben im Halbfinale gegen Orlando Pride mit 1-0 gewonnen. Spätes 1-0 ist es gewesen. Orlando Pride waren ja die Titelverteidigerinnen gewesen. Am kommenden Sonntag, 23. November, ist das um 2 Uhr unserer Zeit. Da geht's dann im Finale also gegen Washington Spirit. Und die waren letztes Jahr auch schon im Finale. Also Sonntag, 2 Uhr nachts. Entweder haltet ihr so lange durch oder stellt euch noch einen Wecker, dann kann man sich das möglicherweise geben. Wir drücken da natürlich ganz, ganz doll die Daumen, dass Ann-Kathrin Berger diesen Titel bekommt.
Was erwartet uns in der nächsten Woche?
Wir müssen nicht lange warten, da geht's dann schon weiter mit Fußball wieder auf internationalem Parkett. Wir haben es vorhin schon mal ein bisschen angeteased. In der Champions League geht's weiter für Wolfsburg und für die Bayern. Die Wölfinnen sind zu Hause gegen Manchester United gefragt am Mittwoch um 18:45 Uhr. Am Donnerstag sind dann die Bayern auswärts in Paris gegen PSG gefordert. Um 21 Uhr ist da Anpfiff. Beides, weil wir sind bei den Übertragungen, ja, unser Thema, wird übertragen auf Disney Plus. Und im Europacup ist Frankfurt wieder gefragt. Die PSV Eindhoven lädt quasi zum Rückspiel, beziehungsweise andersrum. In Frankfurt findet das Ganze dann eben statt. Das Hinspiel haben wir ja vorhin besprochen, haben die Frankfurterinnen gedreht und mit 2-1 gewonnen. Jetzt also zu Hause. Übertragen wird das bei Eintracht TV gegen Geld allerdings. Das Fanradio dagegen gibt's kostenfrei. Ich finde ja Fußballradio auch sehr geil. Ist nochmal ein bisschen spannender, fast schon. Da bin ich immer komplett angespannt. Ja. Aber es macht irgendwie echt Spaß.
Und ich finde, das ist sowas, irgendwie hat es nochmal mehr was so Heimeliges gefühlt. Also ich mache das total gerne mittlerweile auch mit meiner besten Freundin, früher mit der Family, jetzt mit meiner besten Freundin. Irgendwie Tee, Kreuzworträtsel, Kerzen an und dann auf Couch kuscheln und dann passiert da ganz viel im Radio. Naja, bei der Bundesliga, da steht der 11. Spieltag an, da wissen wir, wo das Ganze übertragen wird. Beide Zone und bei Magenta Sport. Und montags normalerweise bei Sport 1, aber diese Woche ja nicht, weil danach Länderspielreise ist. Deswegen wird das Ganze abgekürzt. Nun denn, wir haben außerdem auch nur 6 Spiele statt 7 Spiele, denn Nürnberg gegen Frankfurt wird verschoben, weil die SGE eben im Europacup spielt und das dann muss man halt immer gucken, dass sie dann möglichst nicht Freitag spielen oder Samstag, sondern halt dann später. Aber das haut wohl nicht mit der Belegung des Max-Morlock-Stadions in Nürnberg hin. Deswegen wird dieses Spiel dann am 10. Dezember erst ausgetragen. Das haben wir in der letzten Woche auch schon besprochen, dass es dann eine wahnsinnig lange Pause für Nürnberg jetzt wird. Anyway, wir schauen auf den Spieltag. Freitag, Union gegen den HSV, das nächste Duell der Aufsteigerinnen. Der HSV hat richtig viel in den Knochen. Da ging es ja Verlängerung bis ins Elferschießen im DFB-Pokal und Union 0-1 Niederlage gegen Jena. Könnte interessant werden. Apropos Jena, die spielen am Samstag in Freiburg. Bei Jena bis zu diesem Sieg im DFB-Pokal eben bisher nicht so richtig gut gelaufen. Bei Freiburg zuletzt eben auch nicht so ganz. Könnte interessant werden, wie die sich dann begegnen. Und Samstag haben wir außerdem noch Leverkusen gegen Essen.
Am Sonntag haben wir dann auch nicht unspannende Partien, zum Beispiel Leipzig gegen Wolfsburg. Auch die Leipzigerinnen mussten sich ja ordentlich im Pokal anstrengen. Die Wölfinnen sind einigermaßen gut drauf. Es ist halt spannend zu sehen, wie die diese krasse Belastung jetzt durch die englische Woche natürlich wegstecken. In der Champions League sind sie ja eben auch noch gefordert. Dann haben wir Hoffenheim und die Bayern, die aufeinandertreffen. Gleiches Spiel. Also auch da bin ich mal gespannt, was die Meisterinnen so anstellen, trotz super Doppel-Dreifach-Belastung. Und dann haben wir am Sonntag auch noch Werder gegen Köln. Eine Partie, die, von der man vielleicht am Anfang der Saison gedacht hätte, dass sie nicht so spannend wäre. Aber Werder ist auf dem 4. Platz und Köln, ja, sobald du sie lobst, Nina, hat man das Gefühl, nehmen sie es nicht so gut an. Deswegen sind sie dann im Pokal ausgeschieden. Aber nein, eigentlich sind sie ja richtig gut unterwegs.
Ja, ich glaube, das kann eine richtig, richtig spannende Partie werden. Also alle mal die Augen da drauf. Freue ich mich sehr drauf auf jeden Fall. Grün-Weiß da possibly weiter auf dieser Welle zu reiten. Halleluja. Das war's, Miri.
Das war's.
Wir freuen
war
uns
ja auch ordentlich.
Auf die nächsten Spieltage. Ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank an dieser Stelle eben an Julia Gewinn für die Zeit und euch fürs Zuhören und dir, Miri, auch für deine Zeit. Hat ja sehr viel Spaß gemacht.
Sehr gerne. Danke auch dir, ihr lieben Hörenden. Bitte schreibt uns doch mal, wie ihr die Folge so fandet, was ihr euch wünscht. Vielleicht können wir euch noch irgendwelche Wünsche erfüllen. Da sind wir doch gerne offen für. Und ansonsten habt eine schöne Fußballwoche. Und
genau.
Wir hören uns hoffentlich bald wieder.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.
Das ist der Abpfiff. Und jetzt ab in den Teambus mit euch. Folgt frauen.fußball.podcast bei Instagram und überall da, wo es Podcasts gibt.